Ihr hört Comic Review Ausgabe 225 mit einer Besprechung zu Durchlurch oder Frauen im Comic-Geschäft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Ich bin Daniel und diesmal geht es nicht ganz zentriert um einen Comic, sondern ich beschäftige mich ein wenig mit der weiblichen Präsenz im Comic-Business und auf der anderen Seite der weiblichen Konsume und der weiblichen, ich sage jetzt mal so, Nachwuchsstars von morgen, die Comics schreiben und in diesem Geschäft Fuß fassen wollen, beziehungsweise sich einfach mal ausprobieren. In letzter Zeit bekomme ich immer mal Anfragen oder wir vielleicht auch, wenn wir Hunting Down Comics mit einbeziehen, was denn der weibliche Leser präferieren könnte, bevorzugen könnte, wenn er in das Thema Comic einsteigt, beziehungsweise wie man diesem das Thema Comic schmackhaft macht. Dazu muss ich sagen, mir geht es in gewisser Weise ähnlich, da bin ich immer ein wenig überfragt. Es ist schon schwer gefühlt für mich, dem weiblichen Publikum entsprechend etwas zu empfehlen, beziehungsweise habe ich auch immer so diesen Verdacht, dass die Frauen die Minderheit im Comicgeschäft sind. Hier in Deutschland vielleicht noch mehr als in den USA, aber wenn man da auch genau hinschaut, beziehungsweise auch in Deutschland, ist zum Beispiel in der Manga-Szene wahrscheinlich der Frauenanteil wesentlich höher als so in dem, ich sag jetzt mal ganz allgemein gesagt, Mainstream-Comic-Bereich, wobei es da auch Ausnahmen gibt. Und bei mir macht so diesen Auftakt, wo ich sehe, dass da wahrscheinlich auch eine gewisse Veränderung eingetreten ist, der weibliche Comic-Kreative, sei es nun als Schreiber, als Illustrator, da ist einiges in Bewegung gekommen und es gibt etliche, die jetzt immer wieder, sagen wir mal so, ganz weit vorne zu nennen sind. Als Auftakt zum Beispiel, als einer der Ikonen wahrscheinlich mittlerweile, wäre Fiona Staples zu nennen, die ja mit Brian K. Vaughan zusammen diesen monumentalen Epos-Saga kreiert, geschaffen hat. Die ist eine Frau, die wahrscheinlich so gefühlt aus dem Nichts aufgetaucht ist und eine ganz neue Art von visueller Wahrnehmung in diesem Bereich geschaffen hat und sich da ganz, ganz weit nach oben an die Spitze der begehrten Zeichner gerungen hat. Auf der anderen Seite haben wir auch solche Figuren wie Becky Cloonan, die mittlerweile auch so ein Misch aus beiden macht. Also sie hat auf der einen Seite dieses Gotham Academy oder noch früher so die Anfänge von ihr Demo, da war sie am Werk, beziehungsweise hat dann auch den Sprung zur schreibenden Seite geschafft mit Sasson Cross, was ja ganz häufig auch so der Fall ist, also bei den Männern fast noch ein wenig öfter, bei den Frauen halt immer mal wieder, dass sie dann so diesen Sprung von dem Bereich rein visuell kreativer Part den Sprung schaffen in die Autorenszene. Das hatte ich ja auch zuletzt mit Lady Killer und Joel Jones gesagt, dass also hier so ein Transfer der Kreativen stattfindet. Dabei ist es bezeichnend, dass auch Figuren wie Spider-Man, Batgirl, Miss Marvel hat auch einen ganz neuen Touch bekommen, einen viel weiblicheren Touch, das trotzdem aber nicht so ins Klischeehafte des vermeintlich leichten weiblichen Einschlags zu finden ist, sondern dass da viel ernster an diese Materie herangegangen wird. Es gibt komplette Redesigns, also die Neuausrichtung von einzelnen Charakteren. Das beste Beispiel in diesem Fall ist wahrscheinlich Batgirl und ihre neue Zeichnerin Babs Tarr, die diese Figur halt wirklich von Grund auf neu erfunden hat. Mehr oder weniger, also nicht neu erfunden im Sinne von ganz, ganz neu, aber hat irgendwie so einen cheeky, einen leicht weiblichen Ton, aber trotzdem so ein toughes Nerd-Girl. Also eine ganz besondere Kombination aus vielen einzelnen Elementen, die hier, wie gesagt, durch Star hervorragend in Szene gesetzt worden sind, die zwar nicht nur gelobt worden ist dafür, sondern auch etwas getadelt, aber trotzdem in der Summe halt wirklich zufriedene Leser zurückgelassen hat. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Medium so reizvoll macht. An dieser Stelle, ich hätte es fast vergessen, muss natürlich eine Künstlerin genannt werden, die mir zum ersten Mal bei Supreme Blue Rose aufgefallen ist. Die Rede ist von Tula Lote, die, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch ihren ersten Comic-Gig da bekommen hat. Das war also dieses Buch, was Warren Ellis geschrieben hat, oder in Kombination, Warren Ellis hat es geschrieben, sie hat es gezeichnet, einen ganz, ganz eigenen visuellen Stil geprägt, der einfach genial ist, der keine Grenzen kennt, der viele visuelle Elemente auch über diese eigentlichen Grafiken platziert. Die Zeichnerin, also Tula Lotte, hat jetzt ganz, ganz viele Cover auch gemacht. Also wenn man ein Cover von ihr sieht, also ihre Frauenbilder, ihre weiblichen Bilder, dann weiß man sofort, woran man ist. Also ich habe wunderschöne Cover von Slash and Burns zum Beispiel gesehen. The Wicked and the Divine hat sie ein paar Variant-Cover gemacht. Ich weiß gar nicht im Moment, ob sie noch was Eigenes wieder macht. Jedenfalls, diese Frau sollte man sich einfach mal anschauen. Also Supreme Blue Rose ist ein tolles Buch, auch wenn es einen etwas ratlos zurücklässt, also ein wenig verdreht, etwas keine so ganz lineare Geschichte. Das Artwork ist in dem Fall von der weiblichen Künstlerin allererster Güte herausstechend, auf alle Fälle zu nennen. Was auch eine Persönlichkeit ist, die sicherlich extrem, wie soll man sagen, naja, polarisiert, beziehungsweise so dieses weibliche Bild auf den Kopf gestellt hat, ist Kelly Sue DeConnick, die als Frau selbst schon eine ganz taffe Persönlichkeit darstellt. Also wenn man sie sieht, ich habe sie jetzt noch nicht live in Persona erlebt, aber so in Podcasts oder sowas, die wirkt halt eher wie, ich sage jetzt mal, wie so eine Rockerbraut, und das merkt man dann auch in ihren Themen, die sie als Autorin aufgreift. Zum einen dieses Bitch Planet, so eine Emanzipation der Frau, beziehungsweise auch diese Einzwängung in gewisse Konstrukte. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Auf der anderen Seite so, ja, moderne Western in gewisser Weise, wie Pretty Deadly, was wiederum auch an dem Fall wieder an einer anderen weiblichen Person liegt, die ich sehr mag, Jordi Belair, die in dem Buch fantastisch koloriert, die die Farben wunderbar einsetzt, um auch diese Stimmung, diese etwas bedrückende Stimmung von Kelly Sue DeConnick, die sie dort fabriziert. Für mich ist sie so ein wenig vergleichbar, vielleicht auch so von der intellektuellen, verkopften Geschichte, manchmal, also in einzelnen Büchern, mit Alan Moore zum Beispiel. Also nicht ganz diese gleiche Klasse, aber es kommt so dicht heran. Auf der anderen Seite kann sie aber auch, ich sag's mal, ganz einfache Sachen wie Captain Marvel schreiben, ohne da besonders herauszustechen. Also es ist schon was Besonderes, wenn sie das schreibt, aber es ist halt ein ganz anderer Flair, und das macht diesen Reiz dieser beiden Frauen aus. Wenn wir gerade bei Jordi Belair sind, die gut koloriert, dann muss man natürlich Elizabeth Bradriser auch nennen, die ich bei Outcast so unheimlich faszinierend finde. Also es ist ein ganz minimalistischer Kolorierungsstil, der ganz flächig ist, aber ihr seht halt, die Frauen stechen in gewisser Weise, sie müssen wahrscheinlich, wie es immer so ist, doppelt so hart arbeiten, doppelt so gut sein wie alle anderen, und dann stechen sie erst heraus. Aber wenn man sich einmal mal mit diesem Thema beschäftigt, wie viele Frauen in der Comicindustrie mittlerweile verankert sind, die ganz, ganz hochkarätige Bücher abliefern, sei es nun, wie gesagt, der Teil des Autors, des Illustrators, also rein des Illustrators, dann der Kolorierung. Es gibt so viele fantastische Frauen in diesem Geschäft, die alle ganz eigen, ganz individuell sind, bei denen es Spaß macht, ihre Werke zu lesen, weil sie meistens eben so aus diesem männlichen Mainstream etwas herausstechen und dadurch etwas ganz Besonderes für jeden Konsumenten haben. Es sind ja nicht Frauenbücher, was man vielleicht mal so, ich sage jetzt mal, das wird man den einen oder anderen wahrscheinlich auf den Kopf schlagen, wenn man so stoßen, so Rosamunde Pilcher, ist halt immer irgendwie so ein warmes, süßes Setting, was landschaftlich sicherlich aufgrund der Platzierung der Geschichten sicherlich reizvoll ist, aber es hat so etwas Leichtes, Subtiles, was einen nicht unbedingt immer anspricht, als Mann jetzt, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es eben hier so nicht dieser Fall. Also es sind Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die ihre ganz eigene, markige Charakterisierung bestimmter Themen dem Publikum darreichen, und deswegen ist das nur ein Bruchteil der weiblichen Namen in der Comicindustrie, die mir so auf Anhieb eingefallen sind mit diversen guten Büchern. Ich werde es entsprechend nochmal in einer Liste verlinken, da könnt ihr einfach mal schauen. Also es ist schon erstaunlich, wie viele weibliche Personen den Weg in die, ja, visualisierte Geschichtenerzählung gefunden haben und die auch mit Nachdruck dort bleiben und verhaftet sind. Wer bei den Autoren auch so ein wenig hervorsticht und langsam wahrscheinlich noch mehr Fuß fasst, für meinen Geschmack immer noch so ein bisschen, aber das liegt vielleicht hier an dem europäischen Einschlag, ein wenig so unter dem Radar läuft, ist zum Beispiel auch Gail Simon. Da hatte ich Clean Room zum Beispiel besprochen, großartiges neues Konzept, was so ein wenig aus der Art heraussticht. Also besprochen bei Huntington Comics, die erste Ausgabe. Die hat ja zum Beispiel auch damals für Batgirl geschrieben. Also da habe ich sie, glaube ich, zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Wer auch ganz groß ist, ist G. Willow Wilson. Die hat ja Miss Marvel auf ihre ganz eigene, unnachahmliche Weise neu definiert und ganz, ganz großartig eben da eine neue Figur geschaffen, die halt auch irgendwie, man, ja, verkopft ist es vielleicht nicht, aber intellektuell etwas hat, etwas zu bieten hat, wo man sich sagt, das ist halt nicht nur eine Geschichte, die von A nach B geht, sondern da wurde sich etwas dabei gedacht, da werden vielleicht hier und da sozialkritische Themen angespielt, da wird das aber so verpackt in die Geschichte, dass man da ohne Probleme halt den Einstieg hat und auch nicht irgendwie besonders in der griechischen Mythologie verhaftet sein muss, um da irgendwie halbwegs was rauszuziehen, sondern das ist halt so ein ich gebe einen Mehrwert in einer leichten Geschichte verpackt und das ist bei G. Willow Wilson sicherlich und definitiv der Fall. Wenn man da so ein bisschen wieder über den Teich zurückspringt und sich anschaut, was dann in Deutschland zur Verfügung steht an deutschen Comic-Künstlern, gibt es auch eine breite Masse, die aber vielleicht nicht ganz so prominent sind, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen. Also Sarah Borini zum Beispiel, ganz prominent zumindest in meiner medialen Wahrnehmung. Jedenfalls glaube ich, es gibt ganz, ganz wenige, die Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Borini nicht kennen. Sicherlich in diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen Olivia Fiewig mit Huck Finn, die in dem Buch damals für mich zumindest so den ersten großen Schritt in diese Richtung gemacht hat, einen ganz eigenen Stempel dem Genre aufgedrückt hat und auch immer noch aktiv ist. Oder natürlich Daniela Schreiter mit Schattenspringer. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Wenn man zum Beispiel so in ganz, ganz kleine Verlage geht, wie den Jaja Verlag, da muss man auch mal schauen. Das ist natürlich auch eine andere Art des Erzählens. Es ist sehr visuell, vordergründig, eher so fast künstlerisch wertvoll. Ganz oft sind es diese kleinen Geschichten, die wirklich sehr, sehr liebevoll erzählt werden, die vielleicht jetzt nicht so ein riesen Drama Comicbuch entfalten, sondern wirklich so in der pointierten Erzählweise, in der komprimierten Erzählweise ganz, ganz große Arbeit leisten. Also ja, der Jaja Verlag ist, wer so ein bisschen in dem weiblichen Bereich sich anschauen will, sicherlich ein ganz großartiger Anlaufpunkt. Und das sind halt nur die, die, ich sage jetzt mal so, an Figuren, an Namen, die schon fast so ein wenig Mainstream gibt. Es gibt sicherlich unzählige andere, die kleine Projekte machen, die kleine, aber feine Projekte machen. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Podcastes und das ist eine Besprechung der besonderen Art, dass es so bei Comic Review zum einen noch nicht gab. Es ist so ein wenig aus dem Rahmen, denn hier habe ich das komplett fertige Produkt noch nicht vorliegen, sondern eher nur von einer jungen, ambitionierten Comic-Autorin, Zeichnerin, Schreiberin, also alles wieder dieses Personalunion, was ja auch so ein Punkt ist, was es am Anfang wahrscheinlich auch in Deutschland so schwer macht. Also viele, die eine Geschichte auf dem Herzen haben, die etwas schreiben wollen, die müssen natürlich hier erstmal alles selber machen und das setzt natürlich voraus, dass da ganz viele kreative Einflüsse sind. Und hier habe ich ein Skript bekommen, den Entwurf an etwas Artwork schon und jedenfalls ist dieses Buch in minimaler Kleinstauflage draußen, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass es vielleicht mit geringfügigen Änderungen, das ist wieder die männliche Sichtweise eines Plots, hinten raus vielleicht nicht ganz so romantisch involviert, sicherlich auch gut in so Kleinstverlage wie dem Plemplem Verlag prima passen würden. Die Rede ist von Durchlurch Band 1, naja, Band 1 wahrscheinlich eher Heft 1, der mich wiederum ganz am Anfang so ein wenig an diese klassischen Ideen oder Bücher wie Lurchis Abenteuer erinnert hatte. Da fiel mir wieder ein beim Lesen dieses Skriptes, dass es das ja auch noch gab und dass ich das damals gemocht hatte, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Also es ist halt wirklich Lurchi, also jetzt losgelöst von dieser Durchlurch mit dem ersten Heft, sondern eben diesem klassischen Lurchis Abenteuer war ja dieser Feuersalamander, der in den, ich weiß gar nicht, 50er, 60er Jahren in meinen Augen auch irgendwie eine Werbefigur für irgendeinen Schuhladen war. Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, aber trotzdem, diese Abenteuer waren damals als Kind halt irgendwie cool. An das hat es mich nur am Rande ein wenig erinnert, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern hier geht es um die clevere Idee, ebenso Tiercharaktere als Superhelden dastehen zu lassen oder ein Drama sich darum entspinnen zu lassen. Das Interessante, wenn man dieses Skript zwischen den Zeilen liest, da interpretiere ich vielleicht schon wieder zu viel rein, aber das macht den Reiz ja auch so dieser Comic-Literatur aus, dass man manchmal zwischen den Zeilen liest, ist es dann wahrscheinlich ein Buch, das zum einen zeigt, dass die Charaktere oder der Hintergrund dahinter irgendwie sich an einem Ort niederlassen wollen und vielleicht sogar die Familie in irgendeiner Form erweitern wollen. Irgendwie klingt das zwischen den Zeilen für mich so, wie wenn man das genau liest, also sich das Comic genau anguckt, dann könnte man das auch zwischen den Zeilen als Antrag deuten. Aber worum geht es noch einmal? Ich hatte es gesagt, es gibt einen Superhelden, den Durchlurch. Und der hat natürlich auch Superheldenkräfte, der, sagen wir mal so, äußerst scharfen Verstand hat, jetzt neben einer riesigen Zunge, eben der Lurch, die dann zu allem möglich natürlich dienen kann. Aber Das Besondere dabei ist, es ist halt ein Anführungszeichen normaler Lorch, der trotzdem seine menschlichen Schwächen offenbart. Also er ist halt Brillenträger, was irgendwie schon sympathisch ist. Er ist vom Typ her, von der Charakterisierung her, so eher so ein, ja, wirrer, kauziger Nerd ein wenig und trotzdem aber so unter diesem Nerd-Gen, das dort vorherrscht. Man könnte es vielleicht mit Clark Kent vergleichen, der ja auch so etwas nerdig daherkommt und dann, wenn es drauf ankommt, aber eben Superman ist. Also das ist hier da. Äußere Kennzeichen, um das Ganze ein wenig hervorzuheben, ist so, dann hat auch ein Cape natürlich logischerweise, was eine ganz witzige Hintergrundgeschichte ist, denn dieses Cape hat er gebraucht gekauft. Da steht dann auch DL drauf, was ja eigentlich auch für Durchlosch stehen könnte. Aber das spoilert man vielleicht ein klein wenig, eigentlich ursprünglich für den Deutschen Lehrerverband steht, weil er das von einem Mathelehrer entsprechend aufgekauft hat. Wobei ja auch hier wieder dieser Nerd-Faktor rauskommt. Deswegen sage ich ja, das würde eigentlich so vom Konzept her prima so in diesen Plemplem-Verlag passen, denn der Durchlurch ist natürlich auch so ein wenig, ja natürlich, hier bin ich und kann fast alles, beziehungsweise bin halt eigentlich nur deshalb so gut, weil ich Geschichte, Lokalkolorit wahrscheinlich auch, in Bayern mein Abitur gemacht habe und in Bayern ist ja quasi das schwerste Abitur, was es jemals gibt, so mit dem Faktor 2 plus 3, also wer damit, ich sag mal, mit einer 3 rausgeht, würde in jedem anderen Bundesland mindestens eine 1 bekommen, nein Quatsch, also ihr wisst schon, was ich meine, also das spielt so irgendwie hier so mit, dann hat man so diesen kleinen Spaßfaktor dabei, das ist halt dieses Witzige dieser Geschichte allgemein. Natürlich gibt es noch eine Sache, die darf man vielleicht gar nicht außen vor lassen, die muss man unbedingt erwähnen. Es gibt natürlich auch einen auslösenden Faktor, wie vielleicht, keine Ahnung, Superman jedes Mal seine Telefonzelle sucht, muss auch dieser Durchlurch quasi ein Katalysator haben, um aus seinem ganz allgemeinen, ich sag's hier, 9-to-5-Bürojob herauszugehen und eben da sein volles Potenzial zu entfalten. Und in dem Fall ist es, wie ich schon sagte, dieser scharfe Verstand, der durch einen, ja, wie soll man sagen, in dem Comic heißt es Kaugummant, was nichts anderes ist als ein Kaugummi, der dann aber auch darauf besteht, dann der Durchlurch unbedingt als Gummant bezeichnet werden muss. Klingt ja auch irgendwie besser als ich löse meine Superkräfte durch einen Kaugummi aus, also durch eine Gummanten werden die ausgelöst. Und er hat natürlich auch ein Gefährt und ein Nerd hat natürlich nicht irgendein Gefährt, also nicht Motorrad oder irgendwie ein Auto, sondern er hat einen Superhelden, Mobilchen. Es ist ein Bianchi-Rad, das natürlich dann auch in dieser gleichen Mintfarbe gestaltet worden ist. Also ihr seht schon, dieses Setting passt schon sehr gut. Es macht irgendwie Lust auf mehr. Natürlich gibt es dann auch einen Bösewicht, wie es in diesen ersten Geschichten immer einen Bösewicht gibt. Eine Origin-Story gibt es zu diesem Durchlurch noch nicht, also wie er dazu gekommen ist. Es ist mehr so das erste Abenteuer, das er erlebt. Und der erste Bösewicht, der hier die Bedrohung ist, ist Anchovy, ein affenähnliches Wesen. Und wen könnte es anders bedrohen als die Louise aus Superman, nämlich die jüngste Milchkuh der Schneeglöckchenfarm, das Milchkälbchen. Mit der ist er mittlerweile seit 3 Jahren zusammen. Und da kommt halt auch das Überspitzte etwas ins Spiel. Also ne, ein Lurch und eine Kuh sind das große Liebespaar in diesem Buch. Und der Bösewicht Anchovy, der, und das stellt er, wenn er sich quasi vorstellt, der Bösewicht auch nochmal da, keine Fischart ist, sondern eben dieses affenähnliche Wesen, das im Wald lebt und wie ein Affe eben von Baum zu Baum, Tarzan gleich, springt, sich trotzdem aber am Boden auf 4 Pfoten fortbewegt, hat eine, ja sag mal so, also er ist darauf aus, bei Vollmond oder während der Vollmondnächte kleine Tierbabys zu entwenden und in den Wald zu verschleppen. Also darunter sind dann Kälbchen, Kätzchen und Häschen und Ferkel und also dieses ganze bunte Kicks, bunte Tiersammelsorium. Natürlich wird das aufgelöst und natürlich ist es dann auch, wie es bei guten Büchern ist, der Bösewicht ist irgendwie nicht gänzlich böse, sondern es hat halt irgendeinen Ursprung. Ich meine, der Psychologe würde wieder sagen, es ist alles in der Kindheit irgendwie verhaftet. Naja, so ist es nicht ganz, aber da will ich gar nicht so viel verraten. Jedenfalls gibt es dann auch eine Art Auflösung. Ich hatte ja schon ganz am Anfang angedeutet, so, dass ein wenig für mich so ein wenig, ja, da müsste man noch ein wenig mehr, entweder mehr Drama reinbringen, so das Ende gegen Ende, ist mir dann, man könnte fast sagen, vielleicht etwas zu honigsüß, Hollywood-artig. Aber das ist halt der Punkt, wo ich sage, da merkt man wieder, das hat eine Frau geschrieben, ohne das jetzt abwertend zu sagen. Das ist wahrscheinlich das, was ich so ja, idealisiert, so Frauen so unter dem Happy End vorstelle. Insgesamt trotzdem sehr, sehr witzige Idee. Das Artwork kann ich jetzt nur zum Teil aufgrund des Covers bewerten. Das ist das einzige Schade. Wenn es da Interessen gibt, dass das jemand vielleicht als PDF oder in gedruckter Form oder falls ein Verlag da Interesse hat, so ein kleiner Independent-Verlag wie das Blam Blam Production, die sollen sich aber bei mir melden. Da werde ich den Kontakt entsprechend herstellen. Wäre so der erste Sprung. Wie gesagt, das Skript gefällt mir ausgesprochen gut. Kann hier und da noch etwas, sagen wir mal, aufgepeppt werden, aber hat durchaus Potenzial. Und ich finde auch so dieses generelle Setting, dieser grobe Überbau der Geschichte aus Durchlurch, Milchkälbchen, dem Bösewicht Anchovy und dann diesem, naja, es ist ja nicht das Kryptonit, was ist eigentlich das Gegenteil von Kryptonit, also dem Gummanten als Auslöser und diesem wahnsinnig genialen, mintfarbenen Bianchi-Rad. Das ist eine Sache, die irgendwie wie Spaß macht. Also ich denke, es gibt mindestens einen Hörer, der sich hier an irgendwas erinnert, fühlt, der bekommt dann auch eine gratis Ausgabe dieses Heftes und ich denke, der weiß, an wen er sich wenden muss. Für alle anderen, wie gesagt, schreibt mich einfach an. Ich werde mal sehen, was sich da machen lässt, beziehungsweise wenn es in einer etwas größeren Auflage publiziert wird, bin ich gern am Vermitteln bereit. So, das soll es dann gewesen sein zur Besprechung von Durchlurch Band 1. Vielleicht noch so viel zur Autorin. Das ist dann auch so der erste Ausflug in dieses Bereich oder in das Medium Comic. Vorher hat sie eher nur mit Acryl gezeichnet. Hat sonst auch rein gar nichts so mit diesem, ja, als das Leben als Autor zu tun oder hatte zwar auch diverse Blogs oder Music-Blogs geschrieben und Horrorfilme rezensiert und eine ganze Menge. Also es ist nicht ganz unbeleckt, aber halt so in dieser Form als Comic das erste Mal tätig geworden und schreibt unter dem, ich habe gefragt, es ist also unter dem Pseudonym Olle Susi. Und wir werden mal die Sache im Auge behalten, ob das der neue Stern am Comic-Himmel ist. Dann kommen wir nach der Besprechung dieses ersten Heftes zur weiteren Frage. Und wir bekommen ja immer mal die Anfrage, wie gesagt, was empfehle ich meiner Frau, meiner Freundin, dem weiblichen Wesen an meiner Seite, an Comics? Und das ist für mich immer schwer, weil das ist ein, man könnte fast sagen, ein Waterloo bei mir. Meine Erfolgsquote liegt da irgendwie bei 0%, unrühmlichen 0%. Ich konnte noch nichts vermitteln. Bei früheren weiblichen Bekannten war es zumindest dann Calvin und Hobbes mit diesem ja doch sehr poetischen Hintergrund. Also Calvin und Hobbes kann man immer wärmstens empfehlen als Einstieg, wobei das eher so die Strip-Natur ist, also Comic-Strip-Natur ist. Ich habe dann nochmal mit Helge ein wenig darüber gesprochen und geredet und wir haben dann auch, also was ihm am besten geht, ist, was hat man quasi seiner Liebsten empfohlen und er meinte, da waren Sachen dann dabei wie Watchmen, Walking Dead oder The Walking Dead, Death Note, Sky Doll. Wer uns aufmerksam folgt bei Huntingdon Comics weiß, dass Helge ein besonderes Interesse an Death Note hat, ist einer seiner Lieblingsmangas. Wobei ich sagen muss, so blöd wie das klingt, The Walking Dead könnte durchaus auch etwas sein, dass man dem weiblichen Publikum von Anfang an empfehlen könnte, da es, ich bin da auch ganz am Anfang irgendwie drüber gestolpert, also bevor es überhaupt diese Serie gab und war dann hin und weg, weil so dieser zwischenmenschliche Aspekt, also dieses Drama, das sich dazwischen noch entfaltet, in den ersten Bänden wirklich grandios ist und dieser Slash-Anteil, nenne ich es mal so, ja nur minimal eigentlich vorhanden ist und da gar nicht so zum Tragen kommt. Watchmen, so Sachen wie Watchmen oder vielleicht auch Skydoll, würde ich fast sagen, ist schon ein wenig zu speziell. Da muss man wahrscheinlich schon ein wenig das Nerd-Gen innen haben. Also das Nerdgehen für Comics. Bei Death Note ist ein Manga, wir hatten es ja ganz am Anfang schon, dass da Frauen doch den leichteren Einstieg finden. Aber wenn man das so als Hobby, als geteiltes Hobby haben will, möchte man da vielleicht auch gewisse Schnittmengen haben. Wobei ich aber einen ganz anderen Einstieg wählen würde, das hatte ich nach reichlicher Überlegung mir dann gedacht, über den Autor als solches. Und da ist noch ein Tipp von mir oder ein Buch, das ich wirklich wärmstens empfehlen kann, als kleiner Einstieg, ist beim Eichborn Verlag erschienen. Der Ozean am Ende der Straße für 18 €, so ein kleines Hardcover-Büchlein. Ein wunderschönes Buch. Und das Buch wurde geschrieben von keinem anderen als Neil Gaiman, der es wie kein Zweiter beherrscht, wirklich tolle Bücher zu schreiben, sehr poetische Bücher. Und das ist eines davon. Hat nur 240 Seiten, liest sich recht schnell, hat auch ein paar Illustrationen, die hier dezent, wirklich ganz, ganz dezent zurückgehalten, hier mit eingebracht worden sind. Aber dieses Buch beschreibt so eine, weiß ich nicht, Reise in die Kindheit in gewisser Weise zurück. zu einer gewissen Letty Hamstock und der Protagonist erlebt auf dem Weg dorthin auch Sachen wieder, also so verschüttete Erinnerungen, die wieder hochkommen, bestimmte, wie soll ich sagen, Schlüsselmomente, die wieder auftreten, wo am Ende aber so eine gelungene Mischung aus Fantasy und Drama in diesem Buch vorherrscht, was wirklich ein breites Publikum finden sollte. Und die Besonderheit ist eben, die Neil Gaiman hier fabriziert oder schreibt, dass dieser kleine Ententeich oder dieser kleine Teich ganz am Ende eben dieses ganze Universum enthält, der ganzen Welt, diese ganzen Gedanken dahinter, die ganze Idee dahinter. Und das ist einfach so, was sich in dem Buch so langsam und wortgewaltig entfaltet. Und dieser langsame Weg in die Erinnerung zurück. Also es ist ja wirklich auch so, dass es dann so eine erwachsene Figur ist, eine Person ist und ich sag mal, als Bürohengst irgendwo arbeitet, der arbeitet was anderes, glaube ich, aber vollkommen abgeschieden von jeder Fantasie, Illusion oder Faszination der Welt an solche und dadurch quasi so dieses Schlüsselerlebnis hat und wieder zurückkommt und in seine Kindheit zurückversetzt wird und verschüttete Erinnerungen wieder hochholt. Also ein ganz, ganz großes Buch, was vielleicht auch eben dem normalen Leser, also Leute, die sagen, ja, okay, das geschriebene Wort in Form eines Romans ist halt mehr für mein Geld. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, also die gebundene Ausgabe kostet 18 Euro, die ich euch wirklich empfehle, weil das ein tolles Buch ist, möchte man als gebundene Ausgabe haben, gibt es aber auch schon als Taschenbuch für 11 Euro, ist natürlich der Nutzen, der Lesewert natürlich wesentlich höher als bei einem Comic zum Beispiel. Aber da fehlt halt das visuelle Element. Auf der anderen Seite, wenn ich ins Kino gehe, weiß ich nicht, kostet das auch schon um die 11 Euro insofern oder noch mehr, ist das dann wesentlich weniger. Also die Mischung. Also nochmal, der Ozean am Ende der Straße, sehr, sehr poetisch geschrieben, stellenweise. Ich hatte es damals im Original noch gelesen, ist es so, dass man auch beim Klang der Stimme so ein Rhythmus, ein Gespür dafür hat. Ich weiß gar nicht, wie gut das dann im Deutschen umgesetzt worden ist. Ich hoffe, dass das ähnlich ist, dass man halt wirklich so eine Melodie im Kopf hat des Textes. Ein sehr tolles Buch, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Dann ein zweites Buch. Wir bleiben einfach bei Neil Gaiman, weil das so der perfekte Einstieg ist. Wäre dann der zweite Tipp von mir, wenn das erste Buch gefallen hat, der sollte dann unbedingt bei American Gods reinschauen. Lässt sich auch schwer zusammenfassen. Da gibt es mittlerweile einen Director's Cut, steht bei mir drauf, auch beim Eichborn Verlag erschienen, für 14 Euro zu haben. Also kostet überhaupt nicht die Welt, hat dann aber unendlich viele Seiten. Also naja, unendlich ist vielleicht übertrieben, aber es hat immerhin 671 Seiten oder 672 Seiten, wenn man die letzte Seite mitnimmt. Eine wiederum ganz andere Art Geschichte. Also wenn ihr Neil Gaiman so ein wenig kennt, werdet ihr merken, dass hier er sein Handwerk kennt. Er kennt die ganzen griechischen Sagen, die ganzen Mythologien. Nun nicht aufstöhnen und irgendwie sagen, oh, das ist träge. Nein, er schafft es halt so, diese, ich sage es mal, American Gods, also die Amerikaner oder die Menschen an sich, es muss nicht auf die Amerikaner, die haben ihre ganz eigenen Götzen und Götter. Wir haben fast beim biblischen Themen. Nein, also das Thema ist so, dass sie die eigentlichen ursprünglichen Götter, die sie verehrt hatten, die irische Sagenwelt ist hiermit vertreten, gegen Fernsehen, Autos irgendwie eintauschen, also dass das ihre Götter sind. Und die eigentlichen Götter, die es dann noch so gibt, die rebellieren so ein wenig, bäumen sich auf und nehmen einen Protagonisten an die Hand, der in dem Fall Shadow heißt und der kommt gerade aus dem Gefängnis frei und seine Frau wird getötet und er bekommt von einem mysteriösen Fremden die Figur des Mephistos, die ihm ein Angebot macht, was dann hinten raus, aber also sich nochmal wandelt. Das ist nicht so dieser klassische Mephisto-Aufbau, aber so angehaucht in gewisser Weise schon. Und dann beginnt eigentlich erst diese Reise. Also die ist dann wirklich bruchstückhaft, mosaikmäßig, ganz, ganz viele kleine Elemente mit einem dicken, dicken, dicken roten Faden, der sich wirklich von Anfang bis Ende durchzieht. Aber dieses Buch zeigt halt auch so diese Bandbreite, die Neil Gaiman einfach beherrscht. Und wer dann so auch ein wenig auf die Namen in diesem Buch achtet, also die sind bewusst gewählt, die sind immer so ein kleiner Hinweis auf diesen großen Überbau dieser ganzen Geschichte. Und man muss sich bei diesem Buch wahrscheinlich ein wenig mehr Zeit nehmen, als jetzt zum Beispiel bei Der Ozean am Ende der Straße. Das ist so ein wenig leichter geschrieben, aber poetischer. Das American Gods ist nicht ganz so poetisch im Sinne von der Wortwahl. Dafür tiefschürfender, viel, viel mehr zu entdecken. Hat vielleicht dann, muss man auch das Genre mögen, so ein wenig, aber vielleicht ein paar Längen. Aber es ist so dieser ideale Einstieg, so und jemanden vielleicht das Medium Comic schmackhaft zu machen und dann darüber wiederum diverse Bücher, die Neil Gaiman eben zum Beispiel auch als Comic-Autor geschrieben hat, weil wer zum Beispiel American Gods mag, der wird dann Sandman auch mögen. Dann gibt es hier mittlerweile auch dieses Prelude, also eine neue Variante, hatte ich auch schon besprochen, von Sandman, die dann ganz eigener Art ist. Und darüber, über diese Autoren und Zeichner, kommt man dann wieder vielleicht zu anderen Comics. Aber da ist so der ideale Einstieg. Also ich würde so sagen, wer es jemand nahe bringen will, der sollte vielleicht mal hier dieses kleine Büchlein, Der Ozean am Ende der Straße. Und dann, wenn das gefallen hat, dann American Gods und darüber dann vielleicht auch das ein oder andere Comic. Vielleicht Sandman ist ein wenig zu verkopft, muss man auch mögen. Aber trotzdem hat das natürlich eine gewisse Faszination. Oder man nimmt halt diesen leichteren Einstieg über The Walking Dead zum Beispiel, was man ja auch am Anfang nicht so gedacht hätte. Trotzdem so gibt es diverse Comic-Kreative, die eben nicht nur das, ich sage es mal, leichtere Medium Comic, also leichter im Sinne von vermeintlich leichteres Medium Comic, das illustrierte Medium Comic nutzen, sondern die nehmen dann auch ganze Romane und Bücher. Wenn mir da zum Beispiel noch einfällt, wäre Greg Rucka, den ich ja mit Black Magic beziehungsweise Queen of Country, hat er glaube ich auch geschrieben, wirklich kennen und lieben gelernt habe. Aber der ist halt auch Autor und der schreibt halt auch, ich sage es mal, Spionage-Romane, also mehr so Mystery-Crime-Novels. Also die Last Run zum Beispiel ist eines seiner neuesten Bücher, das ich aber noch nicht empfehlen kann. Also nicht empfehlen, weil es nicht schlecht ist, sondern weil ich es einfach nicht gelesen habe. Wobei Queen and Country man wirklich empfehlen kann, schwarz-weiß gehalten, sehr Spionage, James Bond-haft mäßig ein wenig. Also ganz, ganz toll gemacht. Aber das meine ich halt, es gibt halt diverse Comicbuchautoren, die auch, ich sage es mal, ganz klassische Bücher schreiben. Und darüber kriegt man dann vielleicht auch so die Lust eben von diesem Autor oder von einzelnen Personen wirklich noch mehr zu lesen. Und darüber dann über das Hintertürchen Roman den Einstieg in die Welt der Comics zu finden. So, das war schon wieder viel länger, als ich es eigentlich machen wollte. So, das ist eine bunte Mischung aus Frauen im Comic-Geschäft, Nachwuchs, Stars von morgen, die mit guten kleinen Comics überzeugen können und der großen, in Anführungszeichen, Literatur, die den Einstieg über die Hintertür in deinen Bereich Comic ermöglicht. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Besprechung gefallen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Comic-Besprechung. Weitere Besprechung findet ihr natürlich wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. I looked up. Oh, it's another year gone by. Oh, it must be time. Time to celebrate again. And it's true. Tell you it's your day today. And it's true when I tell you it's your day today.